Ja, würde ich gern beten. Herr Jesus Christus, du hast dich zwischen alles und alle gestellt, zwischen Gott und Mensch. Hast die ganzen Spannungen ausgehalten und noch viel mehr Spannungen, als wir aushalten müssen. Und hast es überbrückt, bist dabei gestorben, daran gestorben, damit wir ans Ziel kommen können, zu dir, mit dir. Danke für dein gutes Wort und deine Zusagen. Und wir bitten dich, dass uns jetzt mehr davon aufgeht, wirklich aufleuchtet, dass wir in dein Licht treten, du unser Leben erhältst, auch in dieser Stunde und durch diese Stunde. Amen. Wir sind bei der Jahreslosung 2026 aus dem letzten Buch der Bibel, Offenbarung 21, wo es im Vers 5 heißt, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und daraus herausgenommen, isoliert die Jahreslosung, Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Siehe, schau hin, pass auf, schau dir ganz genau an, ganz wach an und wisse, ich schaffe, wie nur ich es kann als Gott. Ich mache alles, das All, das Gesamte, alles, was es gibt, ich mache es neu. Ich schaffe es in einer neuen, außerordentlicher und unerwarteter Qualität, wie es das bisher noch nie gab. Das ist der gewaltigste Satz der gesamten Bibel. Und er steht im Zusammenhang mit dem zweitgewaltigsten Satz der Bibel, dem ersten Satz überhaupt. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Aber das hier, die Jahreslosung, ist noch gewaltiger, weil Gott nun einen neuen Himmel, eine neue Erde schafft oder macht, alles neu macht in einer völlig neuen, noch nie dagewesenen Qualität. Und ich meine, diesen Satz hier, in dieser Welt zu erfassen, was das heißt, ist eigentlich unmöglich. Wir können nur ein klein wenig daran herumbuchstabieren. Wir werden diesen Satz hier nie ausbuchstabieren. Vielleicht reicht nicht mal die Ewigkeit, ihn auszubuchstabieren, weil ich denke, da gibt es auch immer noch Neues zu entdecken. Meine Privatmeinung, wir werden es noch sehen. Aber ein wenig davon aufzunehmen, von diesem Satz, das täte uns schon unendlich gut und dafür nehmen wir uns richtig Zeit in diesen Tagen, auch wenn die Zeit die Ewigkeiten ja aufnehmen kann. Da sind wir wieder an der Grenze, wir kriegen es nicht hin. Wir kriegen es nicht hin. Zum Aufnehmen eines Satzes oder einer Wahrheit gehört, dass wir genau hinschauen, was steht da eigentlich, dass wir es vergleichen mit anderem, was wir so kennen. Und damit haben wir gestern ein bisschen angefangen. Wir haben es auch verglichen mit dem, was Menschen neu machen können und welche Chancen das hat, aber auch welche Grenzen das hat und welche Gefahren es unter Umständen hat. Und dann haben wir hingeschaut, was dieser Satz bedeuten kann, den nur Gott sagen kann. Deswegen haben wir ihn auch genau übersetzt. Ich habe das vorhin nochmal etwas umschrieben, was es heißt. Es ist also eine Art, etwas aufzunehmen, eine andere wäre, es einfach immer wieder zu betrachten, es zu wiederholen, zu meditieren, sagen wir heute. Ich könnte auch sagen, es durchzukauen, immer wieder. Am besten noch wie die Kühe, es wiederkäuen. Also immer wieder, weil in der Wiederholung oder in der wiederholten Betrachtung einem auch Neues aufgehen kann. Da kriegt man noch mehr raus, so wie beim Wiederkäuen auch noch mehr Nährstoffe gelöst werden dann. Es durchdenken, es durchempfinden, ruhig, sich auch mal vorstellen, soweit man das kann. Und sich dabei Zeit lassen, es in aller Ruhe tun, es langsam tun, unabgelenkt tun, vielleicht sogar mit geschlossenen Augen. Und deshalb möchte ich heute am Anfang eine kleine Meditation zur Jahreslosung anbieten, also einfach mal Wort für Wort durch meditieren. Und ich mache das bewusst langsam, einfach, dass ich es mal setzen kann. Wer will, kann gern die Augen schließen, muss man nicht, aber kann man, und versuchen, sich dort hinein zu begeben, sich hinein zu versetzen, es vielleicht ein Stück zu praktizieren auch. Schauen wir mal. Und damit fängt es ja an. Siehe, schau hin und schärfe die Augen. Richte den Blick jetzt nach oben auf Gott. Dein Fokus sei nun, wie Gott etwas sieht. Sieh von Gott her. Durchblick schenkt er. So siehst du durch. Jetzt siehst du das Ziel. Wege wie Abwege werden nun klar. Siehe, ich, sagt der eine, nur er kann es sagen, nur er es versprechen. Nur er kann es tun. Der auf dem Thron sitzt, er hat das Sagen. Der Erste und Letzte. Der Anfang, das Ende. Alles in allem und allen ist er. Er, das Ur-Ich, von dem und zu dem das All, alles ist. Siehe, ich mache. Ja, mach nur, du Mensch. Mühe dich ab. Wie ist es mit Gott, wenn er etwas macht? Wenn er etwas tut, hervorbringt und schafft? Dann wird unser Tun und Machen ganz klein. Wir können verändern, verschieben, was ist. Gott aber kann aus dem Nichts alles machen. Und alles, was ist, das macht er zu nichts. Wir reparieren und strukturieren. Wir können bemalen und neu aufpolieren. Gott aber schafft Neues. So kommt er zum Ziel. Siehe, ich mache alles. Alles macht er. Und er macht es ganz neu. das Universum, das All, alles hier, alles umfassend, Himmel und Erde, viel mehr, als wir sehen und denken können. Dies alles wird neu, so wie es noch nie war. Göttlich vollkommen, in neuen, unendlichen Räumen und Zeiten, zum ewigen Staunen, Bewundern und Freuen. Der Himmel kommt runter auf unsere Erde. Erde und Himmel sind nun vereint. Gott bei den Menschen und sie ganz bei ihm. Da bleibt nur Anbetung, Verehrung des einen, der gut ist und alles gut macht. Er ist die Liebe, sie macht alles neu. Das kommt, ganz gewiss, so wird es sein. Nun sag voll Vertrauen dein Amen dazu. Soweit einmal, einfach zum Sacken lassen. Siehe, ich mache alles neu. Wir waren bei der Feststellung, wir hatten das auch als Überschrift, nur Gott kann das sagen. Kommt zum nächsten Punkt, Gott kann nicht nur, er muss das sagen. Er muss das sagen, weil er anders nicht zum Ziel kommt. Die Jahreslosung steht in der Offenbarung. Offenbarung heißt so viel wie Enthüllung. Und das bedeutet, Gott nimmt den Vorhang weg, der vor der Zukunft liegt. Und auch den Vorhang, der zwischen Erde und Himmel ist. Und wenn Gott den Vorhang wegnimmt und nur dann, können wir einen Blick dahinter werfen, was dahinter ist, sonst sehen wir das nicht. Und so bedeutet Enthüllung, Wegnahme des Vorhangs, dass wir einen Blick werfen können in das, was kommt und auch wie es kommt. Wir entdecken in der Offenbarung, wie im Himmel die Weichen für das gestellt werden, was auf der Erde geschieht. Und schon das allein ist ein Trost, wenn man das weiß. Und es ist auch wichtig fürs Gebet und für alles, dass wir das verstehen, dass im Himmel tatsächlich die Weichen gestellt werden. Wir überschätzen manchmal das, was wir tun. Oder was andere tun, oder Politiker tun, oder wer auch immer. Dazu kommt, die Offenbarung ist das letzte Buch, und das ist sicher ganz bewusst so geordnet, weil sie alles bisherige zusammenfasst, also die gesamte Bibel, das gesamte Alte wie das gesamte Neue Testament. Deshalb kann nur der etwas von der Offenbarung überhaupt verstehen, der die Bibel von 1. Mose bis zum Judasbrief verstanden hat. Ich sage das mal so. Auch die Bilder, die Offenbarung ist auch ein Bilderbuch. Sie enthüllt und verhüllt ja zugleich, weil die Bilder noch nicht das Eigentliche sind, sondern eben auch wieder Andeutungen. Auch die Bilder, die sie verwendet, kommen vorher in der Bibel vor. Und man muss deshalb die Bibel vorneweg kennen, um die Bilder zu verstehen. Offenbarung heißt, alles, was bisher in der Bibel angekündigt wurde und sich noch nicht erfüllt hat, erfüllt sich jetzt. Wir finden in der Offenbarung mindestens 600 Bezugnahmen auf das Alte Testament. 278 direkte Zitate in den 404 Versen der 22 Kapitel. Das heißt, 68% sind zitierte hebräische Schrift. und mit Anspielungen. Also manches ist noch so angedeutet, aber Bibelleser wissen dann, da steckt das dahinter, dann kommen wir auf 80% der Offenbarung. Die Offenbarung zeigt, wie das Werk von Jesus Christus vollendet wird und wie Gott zum Ziel kommt. Sie zeigt die angekündigte Wiedergeburt der Welt. Jesus redet mal von der Wiedergeburt der Welt, Matthäus 19. Und in der Apostelgeschichte ist mal von der Wiederherstellung alles dessen, was Gott gesagt hat, die Rede. Und das sehen wir dort. Wir lesen am Anfang der Offenbarung in den Kapiteln 2 bis 3 von 7 Gemeinden, die sehr unterschiedlich sind und sehr typisch sind in ihren Stärken und Schwächen. Sie könnten für alle Gemeinden stehen, also in der Gesamtheit 7 ist immer die Vollkommenheit und man kann sich dann gucken, welcher Gemeinde man sich am ehesten zuordnet. Unsere Kirchen, jedenfalls die Größen, eher Laodicea, der letzten Gemeinde. Möglicherweise zeigen diese 7 Sendschreiben auch eine kirchengeschichtliche Entwicklung auf. Man kann das so deuten. Und immer werden die Gläubigen in den Gemeinden aufgefordert, das, was bei ihnen Gott nicht entspricht, zu überwinden, zu besiegen. Und dann sehen wir am Ende des Buches, wie diese Überwinder, wie diese Sieger zum Ziel kommen. Sie leben auf einer neuen Erde und einem neuen Himmel. Wir müssen bei dem Ganzen Folgendes verstehen. Es gibt ein Gesetz von Saat und Ernte. Das habt ihr im Garten auch. Von daher versteht ihr das. Jeder Samen geht auf und er sollte auch zur Reife kommen und bis zur Ernte kommen. Und das bedeutet jetzt zum einen, dass alles, was Gott getan und gegeben hat, ausreift, zur Entfaltung kommt. Genauso aber auch das Böse, was in diese Welt gesät wurde, das reift auch aus und kommt zur Entfaltung und bringt seine Früchte. Und wenn beides ausreift, dann bedeutet das, die Gegensätze zwischen Licht und Finsternis nehmen immer mehr zu. Die Spannungen intensivieren sich. Und das ist Kennzeichen der letzten Zeit, der Endzeit. Das muss uns nicht wundern, wenn so eine Polarisierung auch zunimmt. Bevor Gott zeigt, was er kann, zeigt nochmal der Teufel, was er kann. Wir hatten das schon. Eine teuflische Gegenmacht kommt zur Herrschaft und verspricht alles Gute, verspricht auch alles neu zu machen. Und nahezu die gesamte Welt, auch die religiöse Welt, wird begeistert davon sein. Ich nenne das Wort begeistert mal sehr bewusst. Die Frage ist nur, von welchem Geist das jetzt ist. Oder auch, sie wird fasziniert davon sein. Das Wort fasziniert bedeutet ursprünglich von der Wortbedeutung her behext oder verhext, verzaubert, bezaubert. Genau das wird der Fall sein. Auch Hitler hatte diese Gabe, Menschen zu bezaubern, förmlich zu verhexen. Manche waren da besonders anfällig dafür, die fielen dann gleich in Ohnmacht vor ihm und so. Also da stecken Mächte dahinter. Also es wird sich auch das Böse, das abgrundtief Böse hinter dem allen dann zeigen, auch am Ende dieses Täuschungsmanövers. Und wenn dieses Böse sein Maß vollendet hat, wenn das Maß voll ist, dann kommt Jesus wieder. So sagt es die Offenbarung. Deswegen muss das auch ausreifen. Das sind Gesetzmäßigkeiten. Das hat was mit der Gerechtigkeit Gottes zu tun auch. Und dann lesen wir, dass der Antichrist gerichtet wird und auch die Macht hinter ihm, Satan, gebunden und gefangen. Es kommt zu einem ersten Gericht, das ist noch nicht zu verwechseln mit dem Endgericht. Und bei diesem ersten Gericht wird entschieden, wer bei dem messianischen Friedensreich, was dann kommt, oder dem tausendjährigen Reich dabei sein kann. Und dies wird dann errichtet. Da regiert Jesus schon als wiederkommender Messias mit seinen Auserwählten auf der Erde. Dann wird die Erde so, wie Gott sie sich von Anfang an gedacht hat. Das wird wirklich nochmal demonstriert, also paradiesische Zustände. Aber dies alleine reicht nicht aus, um den Menschen gut zu machen. Das zeigt sich gleich danach. Wir besprechen das dann nochmal ausführlicher. Als Satan freigelassen wird, kommt es zu einer letzten Rebellion der Menschen und Völker gegen Gott und alles Göttliche. Es gibt einen letzten Krieg gegen die Heiligen. Gott selbst beendet diesen Krieg. Der Teufel kommt dann an den Ort, der extra für ihn geschaffen wurde. Bibel nennt das Hölle. Die ist ursprünglich nur für ihn geschaffen. Leider kommen auch die hinein, die ihm gehören. Aber ursprünglich war das gar nicht so gewollt und gedacht, sondern nur für ihn. Das ist auch so ein Aberglaube, dass der Teufel über der Hölle regieren würde. Das ist großer Unsinn. Das ist sein endgültiges Gefängnis. Er ist dort gefesselt und bestraft. Er regiert dort nicht. Dann kommt das Endgericht über alle Menschen, die jemals gelebt haben. Da ist von einem strahlend weißen Thron die Rede, dem Gerichtsthron Gottes. Und das ist so gewaltig, dass Himmel und Erde im Nichts verschwinden. Das heißt, niemand kann sich vor Gott verstecken. Und dann gibt es dieses große Entweder-Oder. Gerettet und für immer bei Gott, weil man im Buch des Lebens steht. Oder für immer an einem Ort der Qual, weil man nicht im Buch des Lebens steht, sondern daraus gelöscht werden musste. Und nachdem das geklärt ist, kommt der neue Himmel und die neue Erde, das neue Jerusalem auf die Erde oder der erneuerte Himmel auf die erneuerte Erde. Ist auch interessant, nicht Menschen kommen zu Gott in den Himmel, das ist ein Zwischenzustand nur, sondern Gott kommt zu den Menschen auf die Erde. Das ist das absolut Neue. Und genau in diesem Zusammenhang gehört unsere Jahreslosung, also als grobe Einordnung, wir machen das nochmal ausführlicher. Und wir müssen uns da aber in diesem Zusammenhang zwei auch sehr ernsthaften Tatsachen stellen, die werden oft verschwiegen, aber das hilft am Ende nicht. Die erste ernsthafte Tatsache ist, diese Welt ist nicht zu reparieren. Nicht mal von Gott. Der Schaden, den der Abfall von Gott angerichtet hat, und den es wahrscheinlich, oder den es in doppelter Weise gab, einmal ist ein Teil der Engelwelt, der unsichtbaren Welt von Gott abgefallen und dann nochmal die Menschheit. Dieser Schaden ist so groß, dass er nicht repariert werden kann. Wirklich nicht. Man kann das Sünde und das Böse einschränken durch Gesetze und Strafen. Das machen wir, deshalb braucht es auch Recht und Gesetz und braucht es eine Regierung, sonst würde das noch viel schlimmer ausufern alles. Ja. Wir können versuchen, uns selber gut zu machen. Wir können versuchen, uns selber und einander zu veredeln. Wir können Selbstdisziplin üben. Wir können Menschen erziehen. Wir können mit Hilfe der Psychologie manches ausgleichen oder verschieben oder besser machen. Wir können auch versuchen, mit der Frömmigkeit uns besser zu machen. Wir können den Tod durch medizinische Maßnahmen hinauszögern. Wir können vieles, was auf der Erde kaputt geht, immer wieder erneuern und reparieren. Wir können Neues entwickeln und aufbauen, aber den grundsätzlichen Schaden heilen wir so nicht. Und selbst Gott konnte und kann da nur zu den radikalsten Maßnahmen greifen. Und die erste dieser radikalen Maßnahmen war, dass sein eigener Sohn sterben und wieder auferstehen musste, damit die Macht der Sünde gerichtet und beseitigt wird. Und seitdem können Menschen, die sich diesem Jesus anvertrauen, einen Neubeginn erfahren. Sie können schon von Neuem, von oben geboren werden. Und da geht es nicht nur um Frommsein oder Religiosität. Das steht dem oft sogar im Weg. Es geht nicht um eine fromme Veredelung des Menschen, sondern tatsächlich um ein radikales Neuwerden, das jetzt schon beginnt. Also auch wir können nicht irgendwie repariert oder veredelt und gut gemacht werden. Sondern unser von der Sünde bestimmtes Leben muss mit Jesus am Kreuz sterben. Das ist radikal. Das muss weg. Und dann muss Gott uns erwecken zu einem neuen Leben, das hier schon beginnt, dass wir hier schon eine neue Schöpfung werden. Das kommt noch ausführlicher dann, später. Und trotzdem braucht es dann immer noch unseren Tod und danach noch eine viel radikalere Neuschöpfung, die wir uns im Moment wohl gar nicht vorstellen können. Und dann stehen wir auf zu einem unvergänglichen Leben in Gottes unmittelbarer Gegenwart. Und das, was ich eben für uns persönlich gesagt habe, gilt genauso auch für unsere Welt, für das gesamte Universum. Auch da ist nichts zu reparieren. Das kann am Ende nur entsorgt werden, abgeschafft werden. Und deshalb sagt die Bibel, die Erde wie das Weltall werden eines Tages im Nichts verschwinden, um Platz zu machen für eine ganz neue Welt. Das wird in Offenbarung 20 schon beschrieben. Da schreibt Johannes, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Auch im zweiten Petrusbrief steht das. Alle wichtigen Wahrheiten der Bibel stehen an mehreren Stellen. 2. Petrus 3 heißt es, es wird der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, also so überraschend. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Und dann kommt, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das ist diese erste, ernste Tatsache, diese Welt und auch wir sind nicht zu reparieren. Und ich würde gern dazu mal ein Lied vorspielen, was das ein bisschen aufnimmt, dass wir da nicht repariert werden können. Ich muss jetzt gucken, dass das mit der Technik funktioniert.
Gott, da wird nicht repariert, nicht altes Zeug auf neu poliert. Die ganze Welt wird abgebrochen, so hat's der Weltenherr versprochen. Ich mach alles neu, ich mach alles neu, sagt Gott, ich mach alles neu, alles neu. Wo es keinen Schmerz, kein Leiden gibt. Die Tränen werden abgewischt und auch der Tod hat keine Macht. Bei Gott, da wird nicht repariert, nicht altes Zeug auf neu poliert. Die ganze Welt wird abgebrochen, so hat's der Weltenherr versprochen.
Ja, soweit mal das Lied. Es gibt eine zweite ernsthafte Tatsache oder Ernste, die wir wissen und bedenken müssen. Auch die wird in der Regel heute verschwiegen, nicht verkündigt, aber die Offenbarung warnt selbst am Ende, wer etwas wegnimmt von den prophetischen Worten dieses Buches, den wird Gott seinen Anteil am Baum des Lebens und der heiligen Stadt wegnehmen, von denen dieses Buch geschrieben ist. Also was die meisten nicht gern verkündigen und hören ist, bei dem Sie, ich mache alles neu, werden nicht alle dabei sein. Es gibt leider Menschen, die aussortiert werden müssen oder sich vorher aussortiert haben selber, die für sich die Trennung von Gott gewählt haben, die Gottes Heil abgelehnt haben. Es gibt tatsächlich einen doppelten Ausgang der Heilsgeschichte und der Geschichte dieser Welt überhaupt. Es wird leider nicht alles gut für alle, sondern die Neuschöpfung von allem durch Gott setzt voraus, dass das Alte vorher ausgelöscht wird und damit auch das, was sich nicht hat, erneuern lassen wollen. Das Gottlose und Böse muss vorher aussortiert werden und entfernt, damit alles neu werden kann. Und deshalb wird die Bibel nicht müde einzuladen, lass dir das neue Leben schenken, das jetzt schon beginnt und das eine ungeahnte Fortsetzung findet, wenn alles neu wird. Und diese Einladung hören wir durch die gesamte Bibel hindurch bis ins letzte Kapitel der Offenbarung hinein, bis in die letzten Verse, wo es dann nochmal heißt, der Geist Gottes und die Brautgemeinde von Jesus sagen, komm. Und wer es hört, der sage, komm, also sagt's weiter. Und wer durstig ist, der komme. Und wer will, der empfange das Wasser des Lebens umsonst, kostenlos, unentgeltlich. Also es geht nicht um eine Leistung, sondern es geht darum, sich von Gott beschenken zu lassen. Und all das, was Gott tut und schafft, gibt es nur geschenkt, anders kriegt man es nicht. Aber wer nicht will, muss nicht. Und gerade wer zu stolz drauf ist, sich was schenken zu lassen, der scheitert dran. Wer das Alte behalten will, geht mit ihm zugrunde. Lesen wir dazu jetzt mal das Kapitel, aus dem die Jahreslosung stammt, Offenbarung 21. Und ich bitte, wer eine Bibel mit hat, das mal aufzuschlagen. Und wer ein Smartphone mit hat, der findet es dort auch, wenn er mal Offenbarung 21 eingibt. Da gibt es Bibelserver und Ähnliches, wo man das findet. Offenbarung 21. Ich würde es dann gleich mal laut lesen, auch für die Aufnahme, die ich mache. Und jeder ist gut, wenn er für sich mitliest, auch mal vergleicht. Manchmal weichen die Übersetzungen ein bisschen ab. Und dass wir da nochmal drüber stille sind, auch selber und drüber nachdenken. Als zunächst mal Offenbarung 21, 1 bis 8. Da schreibt Johannes: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Hurer und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Bitte darum, nochmal drüber zu lesen, jeder für sich. Und wäre schön, wenn wir uns dann kurz austauschen könnten, vielleicht zu diesen einfachen Fragen: Was wundert mich oder was ist mir neu? Oder auch, was ist fraglich? Also, was wundert mich, was ist mir neu und fraglich? Und dass wir dann kurz drüber ins Gespräch kommen. Nochmal eine Zeit der Stille jetzt. Dann würde ich es gerne noch mal ein bisschen durchgehen, versweise. Vielleicht fällt dann noch manches auf oder wird bewusst auch wie es gemeint ist. Und es ist gut, wenn jeder noch ein bisschen mitliest in der Bibel, wie es da steht, weil manchmal auch die Übersetzungen verschieden sind. Erste Vers, ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde, denn die erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr, hat natürlich eine Parallele zum ersten Satz der Bibel. Deswegen, wie gesagt, es nimmt das alles wieder auf. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Man kann diesen ersten Satz der Bibel auch übersetzen und die Erde wurde wüst und leer. Nicht nur war, sondern wurde. Wenn diese Variante stimmt oder stimmen würde, dann wäre das ein Hinweis auf einen Sündenfall oder Abfall in der unsichtbaren Welt. Den deutet die Bibel an anderen Stellen an. Und dann würde das wüst und leer, hebräisch Tohu Wabohu, den Ausdruck kennen wir vielleicht, also absolutes Chaos, ja, Tohu Wabohu, wüst und leer, nicht das noch ungestaltete, noch nicht geformte bezeichnen, sondern es wäre damit eine zerstörte ursprüngliche Ordnung bezeichnet, also dass aus einer ursprünglichen Ordnung wieder Chaos wurde. Wenn das so wäre, dann würde das bedeuten, dass durch diesen Sündenfall in der Engelwelt, wo etwa ein Drittel der Engel von Gott weggegangen ist, unter Führung des Obersten, Luzifer, Lichtträger, dass da schon mal eine ursprüngliche Erde und ein ursprünglicher Himmel ins Chaos gefallen sind. Also dass da schon mal was vergangen ist. Ich nenne nur mal diese Möglichkeit, dass das sein kann. Es bleibt Spekulation. Wir waren nicht dabei und es ist auch unter Theologen umstritten, ob man das so übersetzen kann und soll. Ich nenne es mal als Möglichkeit. Das wäre nochmal eine Parallele zu dem, was hier steht, dass das erste vergangen war, ja, also von der Schöpfung her. Klar ist dann, dass dieser abgefallene Engel sich in einer Schlange gezeigt hat und Eva und Adam und damit die ganze Menschheit zum Abfall verführt hat. Und seit diesem Sündenfall sind eben der alte Himmel und die alte Erde nicht mehr sehr gut, wie es am Anfang war. So viel ist klar. Und deshalb kündigt die Bibel nicht erst hier, sondern schon zum Beispiel in Jesaja 65 an. Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken wird und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Also das ist gar nicht neu, dass das hier steht. Das weiß jeder Jude, der Jesaja gelesen hat, schon. Ja. Und für neu steht in der griechischen Übersetzung auch wieder das Wort kainos, wie hier in der Jahreslosung, also neue Qualität. Auch Jesaja 66 wird schon neuer Himmel, neue Erde erwähnt. Weil eben anders die tödliche Infektion des gesamten Kosmos durch die Sünde nicht beseitigt werden kann. Gott muss von der Wurzel her erneuern und nicht notdürftig nur reparieren und verbessern. Dass Himmel und Erde vergehen werden, wie es hier auch steht, waren vergangen, sagt Matthäus schon. 24, Jesus schon, Himmel und Erde werden vergehen, 2. Petrus, und sie werden einmal vergangen sein, wie wir es hier haben. Wir haben es auch im Römerbrief, also wie gesagt, es fasst alles nur zusammen, dort steht, die alte Ordnung, die alte Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Das ist alles auf Verschleiß, man kann das auch übersetzen zur Vergeblichkeit, der Sinnlosigkeit, es wird nicht das, was es werden soll, egal was für Mühe wir uns geben. Da ist nichts mehr zu machen. Und da schreibt Paulus, das Stöhnen und Seufzen darüber hört nicht auf, dass das so ist, dass wir hier nicht rauskommen. Und das muss ich hier nicht erläutern, was Leid bedeutet und wie das Seufzen aussehen kann oder wie sich's anhören kann. Und gleichzeitig sagt Paulus dort, die Schöpfung liegt in Geburtswehen, bis endlich das Neue geboren wird. Und Geburtswehen sind eben was sehr, sehr Unschönes erstmal. Und das erlebt die ganze Schöpfung, die Bäume, die Wälder, die sterben und die Menschen und das Leid, was wir hier haben und all das. Ja. Die Bibel nimmt das am Ende hier nochmal auf, aber wir finden das in der gesamten Bibel vorneweg. Und nun endlich ein neuer Himmel, neue Erde, neuer Kosmos. Merkwürdigerweise gibt es da kein Meer mehr, das hat hier keinen gewundert. Meint nicht, dass es kein Wasser mehr gibt, sondern Meer ist in der Bibel auch ein Bild, in den Psalmen und an anderen Stellen, und zwar für Völkerunruhen, für Sturm. Es bezeichnet dunkle, chaotische Mächte und Gefahren, die uns bedrohen. Auflehnung, irdische Auflehnung. Aus diesem Meer wird auch das Tier hervorgehen, der Antichrist, sagt die Offenbarung vorneweg, also aus der rebellischen Menschheit, die sein will wie Gott, wird sich einer präsentieren, der sich als Gott ausgibt, ja, aus dieser Auflehnung heraus. Und die Offenbarung nennt diesen edelsten aller Menschen eben Tier, sagte ich schon. Außerdem ist Meer ein Bild ja für Trennung, zumindest für die Menschen damals, die noch keine Flugzeuge hatten, und Schiff hat es auch lange gedauert. Und wenn man sich den Johannes mal vorstellt, der einsam auf dieser Insel Patmos war und vom Meer umgeben und von all seinen Gemeinden und Mitchristen getrennt war, dann hat für ihn dieser Satz natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ich werde nicht mehr isoliert sein von allen anderen. Also auch in diesem Sinne kein Meer mehr. Das ist also eine vielfache Bedeutung. Das alles wird es nicht mehr geben, dieses Chaos, diese Aufruhr, diese Unruhe in der Völkerwelt, es brodelt im Iran und hier und dort und man weiß gar nicht, wie man es bändigen soll. Immer wieder schäumt das und gibt es Sturmfluten und Chaos und Zerstörung. Das wird alles aufhören. Das ist gemeint. Verse 2 und 3. Interessant ist, dass das neue Jerusalem dann nicht mehr im Himmel ist, sondern tatsächlich vom Himmel auf die Erde kommt. Und das heißt nun tatsächlich, am Ende werden wir nicht in den Himmel kommen, um bei Gott zu sein, sondern Gott kommt auf die Erde, um bei uns zu sein. Das ist das absolut Erstaunliche. Gott zieht um auf die Erde. Und das nehmen mir wahrscheinlich Engel ganz erstaunt zur Kenntnis. Vom Thron kommt das ja, aber siehe da, die Hütte des Zelt Gottes bei den Menschen. Also das ist selbst im Himmel nicht zu fassen, was hier passiert, dass der Himmel verlässt und auf die Erde kommt. Das heißt, schon als Andeutung mal, der Himmel ist nicht unser endgültiges Schicksal, sondern nur der Wartesaal zwischen Tod und Auferstehung. Dort wird Gott auch schon sicher die Tränen abwischen, da wird es uns sehr, sehr, sehr gut gehen. Aber es ist noch nicht das Endgültige. Sondern es gibt ein Stadium, wo Jesus mit den Seinen vom Himmel auf die Erde kommt, um dort zu regieren, in dem tausendjährigen Reich, morgen ausführlicher. Und dann nochmal neue Himmel, neue Erde. Wenn wir heute sehen, wie groß der Kosmos ist und die Erde nur ein Staubfleck ist, den man eigentlich übersehen müsste von den ganzen Größen anders her, dann staunt man noch mehr drüber, dass die Erde der Ort ist im ganzen Kosmos, den Gott am meisten liebt. Zuerst kam Gottes Geist auf die Erde, das haben wir bei der Schöpfung, der Geist Gottes brütete über diesem Chaos. Dann kam Gottes Sohn auf die Erde, Jesus, Gott wurde Mensch und schließlich wird Gott selber kommen. Und auf der Erde zu Hause sein. Letzteres bedeutet den Himmel auf Erden, buchstäblich. Das heißt, wir werden dann unser Vater im Himmel nicht mehr beten, weil er auf der Erde ist. Dieses Gebet wird dann in dieser Form nicht mehr geben, ist dann erfüllt. Was der Mensch baut, geht immer von unten nach oben, ja? So ist der Turmbau zu Babel entstanden und vieles heute. Aber was der Mensch baut, führt niemals zum Gottesstaat oder zum Gottesstaat, auch wenn das versucht wird. Und was Gott tut, kommt herab aus dem Himmel von Gott her. Es ist auffällig, dass das hier dreimal betont wird. Ich sage, die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott, also von oben, aus dem Himmel herabkommen, dreimal, es geht von oben nach unten und so baut Gott auch Gemeinde und alles in uns. Es kommt von oben und wird unten gebaut. Deswegen werde ich immer hellhörig, wenn ich höre Kirche von unten. Die biblische Linie ist eine andere, also da wird von oben nach unten gebaut. Dass hier eine weibliche Gestalt, die Braut, gleichzeitig die Stadt ist, ist total verrückt. Ja, würden wir nie so machen. Wir hatten das aber schon in Kapiteln 17 und 18, dass die Braut und die Stadt oder auch die Hure und die Stadt, Hure und Babylon und Braut und Jerusalem austauschbare Bilder waren. Und das war den Menschen der Antike geläufig, dass das Bilder waren, die man austauschen konnte, Stadt oder Frau. Ja, das ist in unserem Raster nicht mehr drin, aber damals war das Alltag, dass man das so austauschen konnte. Es sind beides ja Bilder. Ja. Und nun tatsächlich siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird unter ihnen zelten. Das ist dasselbe Zelten, steht in Johannes 1,14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte, eigentlich zeltete unter uns. Da steht auch dieses Zelten. Also so wie Jesus auf der Erde zeltete und dem Menschen ganz nah war, ohne großen Abstand, so jetzt Gott auf der Erde zeltet. Und den Bibelleser erinnert das sofort an das Offenbarungszelt im Alten Testament, also die Stiftshütte, wo Gott mitten im Volk wohnte in einem Zeltheiligtum und wo diese Wolkensäule, die Herrlichkeitswolke Gottes auch zu sehen war. Und so manifest war das auch Mose, der da reinging, dann so strahlte, dass die Leute es nicht aushalten konnten. Also da war eine manifeste Gegenwart Gottes schon auf der Erde. Und wer hier liest, zeltet unter uns, hat sofort die Stiftshütte, den Tempel vor Augen und die unmittelbare Gegenwart Gottes. Und hier wird es aber erfüllt, auch das, was wir im Alten Testament und bei Jesus haben, waren Alten Testament gerade war eine Vorschattung, schon sehr gewaltig, dass es menschlich gar nicht auszuhalten war, aber hier dann nochmal ganz anders erfüllt. Und auch wenn Jesus wiederkommt, nochmal ganz anders erfüllt, Gott unmittelbar auf der Erde. In den Bibeln wird jetzt unterschiedlich stehen, sie werden seine Völker sein oder sie werden sein Volk sein. Dort könnt ihr mal vergleichen, was bei euch steht. Es gibt verschiedene Handschriften dazu und man muss dann entscheiden, welche könnte die ursprüngliche sein. Es gibt für beides Argumente. Plural würde bedeuten, dass es auch in Gottes neuer Schöpfung eine Pluralität gibt von Völkern, also nicht Einheitsbrei. Gott ist ein Gott der Vielfalt. Ja, er macht jede Schneeflocke anders. Wenn es schneit, wenn wir es so unter dem Mikroskop anschauen würden, es wäre jeder anders, keine gleich. Und Gott will auch die Vielfalt unter den Völkern. Deshalb ist Rassismus tatsächlich Sünde. Weil es diese Vielfalt, die Gott will, nicht würdig, sondern weil es was Einheitliches will oder was für besser hält oder sowas, ist Unsinn. Gott will diese Vielfalt. Er hat sie geschaffen. Auch unter uns. Er will diese Vielfalt. Das ist nichts Schlechtes. Das ist ein unendlicher Reichtum. Auch unter den Völkern. Ja? Und das wird erhalten bleiben. Vers 4, das sind die Verse, die bekannt sind, die unheimlich tröstlich sind. Es ist alles vollkommen, es ist alles heil. Es wird nichts mehr durch irgendein Unheil getrübt. Keine Tränen mehr, Leid, Schmerz, Tod und so weiter. Das erste ist vergangen. Ab Vers 5, das ist jetzt einmalig in der gesamten Offenbarung, dass Gott selber spricht, eine Stimme vom Thron her sprach, offensichtlich Gott selber. Das ist der, vor dessen Angesicht die Erde und der Himmel vorher entflohen sind und wo kein Platz mehr gefunden wurde, Offenbarung 20,11. Dieser Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Und dieses Ich mache steht im Präsens, im Griechischen. Das heißt, es ist bereits Realität. Es geschieht nicht erst am Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern beginnt jetzt und hier. Begonnen hat dieses Neuwerden schon mit dem Tod und der Auferstehung von Jesus Christus. Wenn sie sich bei uns auswirken, hat es auch bei uns schon begonnen. Dann ist dieser Prozess des Neuwerdens schon längst im Gang. Vollendet wird er, wenn dann alles, wirklich alles ganz neu wird, umfassend. Das, was Gott sagt, muss aufgeschrieben werden, damit es bleibt. Es ist das Zuverlässigste, was es gibt. Es geht also nicht um einen schönen Traum, den Johannes mal hatte. So wird es heute manchmal verkauft. Johannes träumte von einer schönen neuen Welt und wir leben von diesen Träumen und steigern uns da hinein und dann tut uns das gut. Es ist viel, viel mehr. Es geht um Gottes Wort. Und das ist wahrhaftig und gewiss. Es ist wahrer und gewisser als alles andere und wahrhaftiger und gewisser als über alles andere hinaus. Es ist wahr im Gegensatz zu falsch. Gott lügt nicht. Er ist Gott, deshalb wird geschehen, was er sagt, und er wird genau das tun, was er sagt. Seine Worte sind gewiss, treu, zuverlässig, wir können uns absolut darauf verlassen. Und dann lesen wir merkwürdigerweise, und das fällt auf, es ist geschehen. Das steht im Perfekt im Griechischen. Und Perfekt heißt, es hat begonnen und wirkt fort, die Wirkung hält an. Der Punkt ist hier folgender: Gott hat einen neuen Himmel und eine neue Erde gewollt und deshalb hat er sie bereits ins Leben gerufen. Gott ist keine Zeit, also das haben ja bloß wir. Hat Einstein schon entdeckt wahrscheinlich. Und er hat verkündigt schon, es ist vollbracht, es ist geschehen. es ist sozusagen die Uhr schon gestellt, das Ereignis ist festgelegt und jetzt läuft der Zeiger, die Minuten vergehen und irgendwann ist die Zeit abgelaufen und man sieht es. Ich könnte auch sagen, der Wecker ist gestellt und der tickt. Es ist alles Notwendige eingeleitet, noch eine kleine Wartezeit und der Wecker klingelt und alles wird neu. Und diese Verheißung dieser kommenden neuen Welt ist so sicher, dass man, obwohl das noch gar nicht erreicht ist in dieser Vollkommenheit, man kategorisch sagen kann, es ist bereits eine erfüllte Verheißung. Wenn Gott was sagt, ist das schon passiert. Also bei Gott ist das so, was er sagt, geschieht. Das, für uns ist es zeitlich auseinander, für Gott nicht. Ist es schon Realität? Er sieht uns auch jetzt schon perfekt übrigens, wenn er uns ansieht durch Jesus. Er hat da nichts mehr zu meckern. Er sieht uns schon so, wie wir werden sollen. Und so können wir vor Gott treten. Gehört nebenbei mit rein. Also weil Gott das sagt und deshalb ist es garantiert und deshalb kann man tatsächlich schon sagen und schreiben, es ist geschehen. Das so kann nur Gott reden. Ja? Wir könnten das nie, aber ich sage dir, das kann nur Gott sagen. Und das gehört mit zu dieser starken Botschaft, es ist geschehen. Das garantiert Gott in seiner Souveränität. Und dann nennt er zwei Buchstaben, A und O im Deutschen, Alpha und Omega im Griechischen natürlich. Das ist der erste und der letzte Buchstabe. Wir würden sagen A und Z. Das heißt Anfang und Ende. Das bedeutet, Gott ist der Anfang, er ist das Ende, er ist der Schöpfer aller Dinge. Alle Dinge haben in ihm ihren Anfang, alle Dinge haben in ihm ihr Ende. Er vollendet das, bringt es ans Ziel. Er ist das Ende, er ist das Ziel aller Dinge. Alle Dinge finden in Gott ihre Bedeutung und ihr Sein in ihm. Er umfasst alle Dinge, so wie der Anfang und das Ende alle Dinge umfassen. Und deshalb verpassen wir einfach das Wesentliche in unserem Leben, wenn wir Gott verpassen, weil wir dann das Eigentliche irgendwie verfehlen. Dann haben wir Vers 7. Der Überwindende wird dies alles ererben oder der Siegende. Wir haben dreimal diese Überwintergruppen in der Offenbarung. In den Kapiteln 2 bis 3 werden die Überwinder aus allen Gemeinden herausgerufen. Also egal wie unterschiedlich die Gemeinden sein mögen, sie alle oder die Christen in ihr müssen überwinden, was Gottes Herrschaft im Weg steht. Oder sie müssen zumindest das halten, dass das sich nichts einschleicht. Und die das überwinden, die werden dabei sein. Auf der neuen Himmel und im neuen Himmel, der neuen Erde. Mich tröstet das, dass in allen Gemeinden die Überwinter gesucht werden. Das gilt auch heute, egal in welcher Gemeinde man ist. Seit ich in der Kirche bin, habe ich auch mit der Kirche Probleme. Wenn ich andere Gemeinden sehe, auch ganz frei und ganz bibeltreue, sehe ich, dass die auch Probleme haben. Und das Starke ist, dass das in allen Gemeinden, egal wie sie aufgebaut sind, für wie biblisch sie sich halten oder wie unbiblisch sie sind, Gott sucht in allen Gemeinden die Überwinder, die werden dabei sein. Und jeder hat eine andere Strecke, wo er überwinden muss. Und wenn ihr denkt, ihr kennt jemanden, der keine Kampfesstrecke in seinem Leben hat, der nichts hat, womit er zu kämpfen hat, dann habt ihr euch getäuscht und kennt ihn nicht. Das weiß ich auch zur Seelsorge, kann ich euch garantieren. Auch manche ganz strahlenden, frommen Menschen haben Probleme, die ihr nie ahnt. Und das ist die Strecke, wo sie überwinden müssen, wo sie zu kämpfen haben. Und ohne dieses Überwinden gibt es auch keinen Sieg. Also das lohnt sich auch, wenn sich das hässlich anfühlt, dass man da zu kämpfen hat. Und die schlimmste Gemeinde, Laodicea, hat übrigens die größte Verheißung. Die wird mit Jesus auf dem Thron sitzen. Das ist so stark. Also es lohnt sich, das mal zu studieren, was dieses Überwinden bedeutet. Das ist die erste Gruppe, die da überwunden haben. Dann haben wir nochmal die Rede von den Überwindern in Offenbarung 12. Da ist von den Gläubigen die Rede, die diesen großen Verkläger, den Satan, überwunden haben, besiegt haben. Also werden ständig angeklagt, angefochten, du taugst nichts, du bist nichts, du kannst nichts und was weiß ich was alles und was du alles falsch machst. Und da steht, sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Also dort hat auch jeder Christ so eine Kampfesstrecke dazu überwinden und sagen, nein, Jesus hat mich gerecht gemacht und so weiter und so weiter. Und ich halte an dem neuen Leben fest, was uns immer wieder geraubt werden soll und so weiter. Und das dritte Mal steht es in Offenbarung 15, da ist von denen die Rede, die den Sieg behalten haben über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens. Das heißt, es sind die, die sich nicht, ich sag mal, von der 666 prägen ließen und dem Geist dahinter, die das durchschaut haben, die sich dort nicht gebeugt haben, die diese Propaganda und den Kult nicht mitgemacht haben, auch wenn sie das aus der Gesellschaft ausgeschlossen hat oder vielleicht sogar ihnen das Leben gekostet hat. Diese Überwinder werden dort dabei sein. Und dann der Vers 8, der, wie gesagt, oft weggelassen wird, zum Beispiel, wenn Ewigkeitssonntag drüber gepredigt werden soll, der Vers 8 ist gestrichen. Aber er gehört zu den ernsten Tatsachen der Jahreslosung. Wir machen uns schuldig, wenn wir ihn weglassen, weil dann sonst vielleicht Menschen verloren gehen, die sich in Sicherheit wähnen. Und wir werden tatsächlich diesen sieben Überwindern am Anfang, Offenbarung 2 und 3, sieben Verlierer entgegengestellt. Und Lügner am Ende ist eine Zusammenfassung von allem. Mich wundert da, wenn ich das lese, dass da die Falken an erster Stelle stehen. Also mich nervt das. Die Ängstlichen. Das Wort kommt vor in der Sturmstillung. Was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Was seid ihr so feige, steht da eigentlich. Dass wir Gott nicht getraut haben. Feige sein. Wir haben nicht einen Geist der Ängstlichkeit, der Feigheit empfangen, sagt Paulus mal. Damit ist im Neuen Testament vor allem Glaubensabfall gemeint. Auch im Hebräerbrief. Also, dass man dem Druck nachgegeben hat aus der Welt und dann doch gekuscht hat und nicht am Glauben festgehalten hat. Aber es ist interessant und auch wichtig, wie Gott Feigheit bewertet. Und Mut heißt ja nicht, keine Angst zu haben, sondern heißt trotz der Angst, das Richtige zu tun. Ja, die Angst geht deswegen nicht weg, aber wir sind nicht gezwungen, auf sie zu hören. Ungläubige steht dann, das kann auch übersetzt werden mit Treulose, also gehören auch zu den Feigen. Greuelvolle oder abscheuliche, Frevler übersetzt Luther. Das sind die, die offen den Übertritt zur Gegenseite vollzogen haben und sehr bewusst genau das leben, was Gott ablehnt und was in seinen Augen ein Greuel ist. Da kann man einiges in der Bibel zu lesen. Bei den Mördern und Huren sind dann die sittlichen Früchte des Glaubensabfalls zu sehen. Und bei den Zauberern, Pharmakeus, im Griechischen sind nicht alle Apotheker mit gemeint, aber es ist interessant, dass da Pharmakeu steht, Pharmazie. Da gibt es Übergänge, also Rauschgift zum Beispiel, Rauschmittel öffnen auch für die okkulte Welt, wenn man die konsumiert. Und Medizinmänner nehmen diese Sachen, um Kontakt zu kriegen mit der dämonischen Welt und so weiter. Da gibt es Übergänge, deswegen auch Vorsicht bei Rauschgift und sowas. Also es ist ja ein bisschen mit angesprochen, das ist nicht ohne. Und Götzendiener, also die anderen Göttern gedient haben, die können in Gottes neue Welt nicht dabei sein. Und zum Schluss heißt es alle Lügner. Das ist, denke ich, eine Zusammenfassung. Die Menschen, die von Christus abgefallen sind, sprechen nicht nur Lüge, sondern sie leben auch die Lüge. Sie leben gegen die Wahrheit Gottes. Sie leben gegen Jesus, der die Wahrheit in Person ist. Sie leben gegen den Geist der Wahrheit. Und das ist ein Punkt, der mich immer wieder mal beschäftigt. Und zwar im Thessalonicher heißt es mal, dass es Menschen gibt, die die Liebe zur Wahrheit aufgegeben haben. Und die Folge ist, dass Gott ihnen Mächte der Verführung schickt, sodass sie der Lüge glauben. Und ich habe große Sorge um ein Christentum, das sich nur darum dreht, ob es einem wohl geht, ob man sich wohlfühlt dabei, ob es schön ist und ob es funktioniert, was ich tue. Also ob die Gebete erhört werden und ob mir es gut dabei geht. Und wo nicht gefragt wird, ist das wahr, was da verkündigt wird. Wir leben in einer Zeit, wo die Emotionen und Befindlichkeiten ja sich viel höher bewertet werden als die Wahrheit. Wenn er die Wahrheit sagt, kann er richtig Probleme kriegen heute. Das ist ein ganz, ganz gefährlicher Zustand. Ein ganz gefährlicher Zustand. Mich bringt das sehr ins Nachdenken und ich habe Sorge auch um die frömmsten, auch charismatischen Christen, wo es oft nur noch um Wohlfühlen und sowas geht. Und wenn ihr die Anbetungslieder mal guckt, wie oft das Ich im Mittelpunkt steht in Wahrheit, dann ahnt ihr, dass auch dort eine Scheidung durchgeht. Gott ist die Wahrheit, sein Wort ist die Wahrheit, Jesus ist die Wahrheit, der Geist ist ein Geist der Wahrheit und wir müssen in der Wahrheit verankert sein. Dazu gehört auch, Bibelverse nicht auszulassen, die uns unbequem sind. Man nimmt mir es manchmal übel, wenn ich die nenne, aber das gehört dazu. Und ich würde euch gern, ich kann nicht sagen einschwören, aber bitte sucht die Wahrheit und stellt euch auf die Seite der Wahrheit. Das gilt in der Gesellschaft, das gilt auch in den Gemeinden, wo ihr seid. Und guckt nicht nur, geht es uns und den anderen gut damit, wie wir das jetzt gerade sehen und praktizieren. Vielleicht reicht das mal jetzt zur Offenbarung 21. Man könnte noch eine stille Zeit selber anschließen, aber die könnt ihr vielleicht selber dann zu Hause nochmal, dass ihr das ausführlich durchlest, diese Verse auf euch wirken lasst. Wir würden dann morgen besprechen, die göttliche Reihenfolge, in der alles neu wird. Das fängt bei uns an. Also, dass jetzt bei uns was neu wird, darüber werden wir reden. Und dann nochmal heilsgeschichtlich die Dinge, die du gefragt hast, nochmal etwas ausführlicher. Also, da gibt's Stadien, wie sich das Neue entfaltet, bis es ganz perfekt ist. Und dann am letzten Tag würde ich gerne mal die Konsequenzen daraus für uns heute. Was bedeutet das jetzt für uns, unser Leben, diese Verheißung, wie setzen wir das um oder was heißt das für uns im Umgang mit unserem Leben? Und wir fassen es nochmal zusammen und feiern Abend mal. Das wäre so mein Plan noch für die nächsten beiden Tage. Ich würde gerne nochmal beten. Herr Jesus, du bist die Wahrheit, du bist Zeuge der Wahrheit, du hast den Geist der Wahrheit gegeben. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Bei Gott ist die Wahrheit. Und danke, dass auch diese unwahrscheinliche Zusage, die wir gar nicht fassen können, zur Wahrheit gehört, zu dem, worauf wir uns verlassen können, was feststeht, schon entschieden ist. Und da hilf uns bitte darauf, unser Leben zu gründen und auf diesem Fundament zu leben, uns im Alltag zu bewähren in den Aufgaben, die wir hier und zu Hause und überall haben und zugleich dir voll Hoffnung entgegenzugehen. Und so segne du uns bitte und lass uns anderen ein Segen sein. Amen.